Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr alle, die ihr nachfragt, neuer Mut soll eure Herzen erfüllen. Amen. Mit dem alten Gruß heiße ich euch, werte Hörerinnen und Hörer, herzlich zur Internetpredigt willkommen. Es ist schon fast eine liebgewonnene Gewohnheit, dass der Bruno Rötlisberger da ist und den Gottesdienst durch Äther möglich macht. Hoffentlich ist es euch wohl. Habt ihr vielleicht noch einen Kaffee oder noch etwas zu knäberlen vor euch? Das Thema, wo mir Worte aus der Bibel dazu geführt haben, ist brisant. Es geht um Opfer. Die Geschichte in der Bibel, die mich draufgebracht hat, ist das Opfer der Tochter von Jephtha. Ich denke mir, auch heute werden immer wieder Leute geopfert. Und vielleicht habt ihr so schon das Gespür bekommen, was es heisst, ein Opfer zu sein. Dann ist es gut, wenn man mit dem Wort aus dem 69. Psalm das Hören bekommt. Dir alle, die nach Gott fragen, neuen Mut soll euer Herz erfüllen. Und ich wünsche euch, dass Zusammensein, auch wenn es durch Technik ist, euch ein bisschen von diesem Mut schenkt. Lasst uns zusammen beten. Hier sind wir, Gott, genau so wie du uns kennst. Stark und schwach, hoffnungslos und mutig. Einmal ist der Glaube grösser, dann wieder der Zweifel. Wir sind nicht abgrundlos schlecht, aber auch keine Heiligen. Du kennst uns. Vor dir müssen wir uns nicht grösser machen, als wir sind. Aber wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Hier sind wir, Gott, genauso wie du uns kennst. Und gleich glauben wir, dass so dein Reich unter uns aufleuchtet. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Mitte von unserem Gottesdienst sind Worte aus der Bibel, die kaum bekannt sind. die Opferung von der Tochter vom Jephtha. Es wird die Geschichte von einer jungen Frau erzählt, die auf dem Opferaltar von ihrem Vater landet. Es geht um die Schwierigen von einem Menschenopfer. Das heisst, es geht darum, dass man parat ist, einen anderen Menschen oder sich selber auch zu opfern. Oder noch präziser, hier opfert der Vater seine Tochter. Wie ist so etwas überhaupt möglich? Wie wird der Vater zum Täter und die Tochter zum Opfer? Nach welchen Gesetzen handelt der Vater und nach welchen Tochter? Ich habe die Bibelworte gelernt schätzen, weil sie so genau beobachten. Für zu wissen, was mich selber frei macht und weil sie mir einen kritischen Blick auftun auf unsere Beziehungen und Verhältnisse. Viele, besonders ein paar Frauen, haben damit bittere Erfahrungen gemacht, wie verhängnisvoll Vertrauen, Gehorsam und Opferbereitschaft können sein und ihr Leben hat können kaputt machen. Davon soll heute Rede sein. Und davon, wie wir besser auf die Gewalt gegen Geist, Seele und Leib müssten schauen und unser Lebenswillen stärker müsste werden, dass es keine Menschenopfer mehr gibt. Hört den Predigtext aus dem Buch der Richter, im 11. Kapitel, die Verse 29 bis 40. Da nahm der Geist des Herrn Besitz von Jephtha, und Jephtha durchzog das Gebiet von Gilead und Manasse. Dann kehrte er nach Mizpa in Gilead zurück, um von dort in den Kampf gegen die Ammoniter zu ziehen. Vorher legte er ein Gelübde ab und versprach dem Herrn: Wenn du mir den Sieg über die Ammoniter gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, soll das, was mir als erstes aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, dir gehören. Ich will es dir als Brandopfer darbringen. Dann zog Jephtha in den Kampf gegen die Ammoniter, und der Herr gab sie in seine Gewalt. Jephtha brachte ihnen eine schwere Niederlage bei und nahm ihnen das Gebiet bis Aroer, bis nach Minit und Abdel-Keramim ab, insgesamt 20 Städte. Die Ammoniter mussten sich von den Israeliten geschlagen geben. Als Jephtha zu seinem Haus nach Mizpa zurückkehrte, kam ihm seine Tochter entgegen. Sie tanzte und schlug das Tamburin. Sie war sein einziges Kind. Als er sie sah, zerriss er seine Kleider und rief: Ach, meine Tochter, welches Leid fügst du mir zu, dass du mir das antun musst! Ich habe dem Herrn mein Wort gegeben und kann es nicht zurücknehmen. Sie aber sagte: Mein Vater, wenn du dem Herrn dein Wort gegeben hast, dann tue an mir, wie du es ihm versprochen hast. Der Herr hat dir ja auch deinen Wunsch erfüllt und dir den Sieg über deine Feinde, die Ammoniter, geschenkt. Dann fügte sie noch hinzu: Gewähre mir nur eine Bitte. Lass mich noch 2 Monate leben. Ich möchte auf die Hügel dort unten gehen und mit meinen Freundinnen darüber weinen, dass ich unverheiratet sterben muss. Geh nur, sagte der Vater und gab ihr 2 Monate Zeit. So ging sie mit ihren Freundinnen auf die Hügel, um zu weinen. Als die Frist verstrichen war, kehrte sie zu ihrem Vater zurück und er tat an ihr, was er dem Herrn versprochen hatte. Sie war noch eine unberührte Jungfrau, als sie starb. Daraus entstand der Brauch in Israel, dass die jungen Frauen einmal in jedem Jahr hinausgehen und 4 Tage lang die Tochter Jephthas aus Gilead beweinen. Amen. Stellen wir uns einmal die Lage vor, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Krieg steht da. Der Jephtha ist zum Führer vom Herr gewählt worden. Wenn er gewinnt, wird er eine besondere Macht bekommen. Die Lage spitzt sich zu. Der Geist von Gott kommt über den Jephtha. Er bricht auf, um gegen die zu kämpfen, die Israel unterdrücken. Aber mitten in der Schlacht wird er unsicher. Sich nur auf den Geist von Gott zu verlassen, das reicht ihm nicht. So schließt er den Handel ab. Wir können uns das schon vorstellen. Die Zukunftsaussichten, die locken, alles abhängig von dem einen Sieg. Was würden wir geben, für die eigenen Chancen zu verbessern? Der Jephtha ist parat für sein Bestehen und Vorwärtskommen im öffentlichen Leben, ein Stück von seinem Privatleben zu opfern. Mit seinen Worten sagt er aber nicht genau was. So wie es aussieht, kann und will er nicht genau sagen, was ihm der Erfolg wert ist. Und das heisst eigentlich, wer daran muss glauben, dafür will er dann nicht verantwortlich sein. Er zwingt Gott dazu, sich zu entscheiden. Und das für ein Opfer, das Gott gar nicht von ihm verlangt hat. Ein Preis für die Hilfe von Gott, wo der Jephtha schon sowieso gehabt hätte. Ein Gelübde vom Jephtha ist dann auch kein Zeichen für Frömmigkeit. Es ist ein Zeichen, das Vertrauen mangelt. Abgesehen davon, Gott gibt die Ammoniter in seine Hände. Der Auftrag vom Jephtha wäre damit erfüllt gewesen, wenn da nicht noch sein Versprechen wäre. Was mir aus meiner Haustüre entgegenkommt. Die Worte machen ihn unruhig. Und es kommt ihm seine Tochter entgegen. Wir wissen, was das Kind nicht weiss. Ihr Vater hat den Krieg noch nicht hinter sich gelassen. Er hat sein Sieg an ein Versprechen gebunden. Und jetzt bindet ihn das Versprechen an das Opfer. Seine Tochter ist das einzige Kind, erfahren wir. Sie kommt voll Freude auf ihn zu, sie feiert seinen Sieg. Ach, meine Tochter, welches Leid fügst du mir zu, dass du mir das antun musst? Die Worte müssen für sie wie ein Klapp gewesen sein. Kein Gruß, kein Merci. Ich stelle mir vor, wie verwirrt die Tochter war. Sie weiss nichts von dem dummen Versprechen vom Jephtha. Wie kann sie das verstehen, was er sagt? Was kann sie aus seinen Worten anders schliessen, als dass sie etwas Grundsätzliches falsch hat gemacht? Ich denke mir, die Tochter vom Jephtha vertraut ihrem Vater ohne Vorbehalt. Darum merkt sie auch nicht, dass sie ihn jetzt zur Rede müsste stellen, dass er ihr eine Erklärung schuldig ist. Sie sieht nur, wie er traurig ist. Und das ist ihr Verhängnis. Stumm. Macht sie das, was er sagt. Ich habe dem Herrn mein Wort gegeben und kann es nicht mehr zurücknehmen. Der Vater kann nicht mehr angegriffen werden. Höchst scheint im Spiel zu sein. Noch immer redet er eigentlich nur in Andeutungen. Es kann sein, dass er es nicht fertig bringt, seiner Tochter zu sagen, was ihr bevorsteht. Aber hat er Mitleid mit ihr? Oder hat er Angst vor ihrer Reaktion? Er könnte die Macht über sein Opfer verlieren, wenn er Tacheles müsste reden. Wenn seine Tochter in ihm nicht mehr den traurigen Vater sieht, sondern der Mann, der parat ist, sie für seinen Erfolg zu opfern. Ich vermute, der Jephtha selber will sich das nicht eingestehen. Gott hat entschieden, sagt er sich. Ihn, der Jephtha, trifft keine Schuld. Aber er trauert jetzt schon um den Verlust von seiner Tochter. So sicher steht er für ihn schon fest. Seine Tochter scheint dagegen immer noch bemüht, dem Vater ihre Anteilnahme und ihr Verständnis zu beweisen. Das ist ihre Opferbereitschaft. keine peinlichen Fragen stellen, sondern Verständnis zeigen, keinen Widerspruch über die Lippen lassen, sondern zu trösten, nicht taube sein über die Enttäuschung, sondern entschuldigen. Die Rollen sind festgeschrieben. Die Tochter von Jephtha hat sie akzeptiert. Erst jetzt kann sie den Vater darum bitten, für eine Zeit wegzugehen. Es war auch das erste Mal, wo sie sich eine solche Trennung vom Vater gewünscht hat. Ihre Bindung an Vater ist wie durchgehauen. Die Abgrenzung vom Vater gibt der Tochter von Jephtha noch einmal den Blick frei für andere Leute, die ihrem Leben wichtig sind. Ihre Freundinnen werden mit ihr prieken, wenn sie ihre Gefühle nicht mehr haben. Sie werden sie hören klagen. Und so wird sie Zeuginnen haben für ihre Geschichte, auch wenn sie keine Kinder haben, die sich an ihr Leben besinnen. In den engen Grenzen, die ihr gesteckt sind, findet die Tochter von Jephtha noch einen Lebenssinn. Mehr kann sie nicht mehr tun. Nach 2 Monaten geht sie zum Vater zurück und er tat an ihr, was er dem Herrn versprochen hatte. Der Erzähler erspart uns Einzelheiten. Das Resultat ist grusig genug. Der Kreis hat sich zugetan. Kein Gott, kein höheres Wesen geht dazwischen. Vom Anfang bis zum Schluss regiert dem Jephtha sein Versprechen, Vater und Tochter, die keinen Glauben kennen. Es bleibt die Frage, warum greift Gott nicht ein? Ich glaube, weil er nicht gefragt ist worden, weil er für Jephtha und seine Tochter nicht ist. Der Gott vom Jephtha ist eine Schicksalsmacht, wo er vorgibt zu folgen, wenn er keine Verantwortung übernehmen will. Er sucht keinen Rat. Er hat keine Hoffnung für seine Tochter. Er glaubt nicht, dass Gott die Freiheit hätte, ihn von seinem Versprechen zu entbinden. So wie ich es sehe, ist der Gott vom Jephtha eine sprachlose, unbewegliche Figur, die der Jephtha magische Kräfte zuschreiben. Am Jephtha seine grösste Sorge, guten Weg zu kommen, erlaubt ihm keine Schwäche, kein Mitleid. Das gibt einen Graben zwischen ihm und dem Gott von Israel. Die Tochter von Jephtha dagegen betet ihren Vater an. Er ist eigentlich ihr Gott. Ihr Verhängnis ist die blinde Verehrung für ihn. Es gibt für sie keinen anderen Gott. Keinen, der gegen ihren Vater auf ihrer Seite würde stehen. Sie kommt aus den Bergen zurück zu ihrem Vater, der ihr Henker wird sein. So bleibt nur die Erinnerung an ihr gottverlassenes Ende. Wenn wir heute die Geschichte von der Tochter von Jephtha noch eins könnten schreiben und jede und jeder sein Teil dran würde schreiben, dann würde der Jephtha der Lebung Gott anrufen, wo ihn von diesem irrsinnigen Versprechen würde entbinden. Und er würde merken, dass er schon alles hat, was er zum Leben braucht. Leute, die ihm trauen, Herz und Verstand, Mut zur rechten Zeit und eine Sprache zum Fragen und zum Antwort geben, zum Bitten und zum Danken. Und die Tochter von Jephtha und ihre Freundinnen würden dem Geist von Gott singen, der uns aus Abhängigkeit und Unterdrückung befreit. Sie würden ein Siegeslied singen. Amen.
Thank you.
Lasst uns zusammen beten. Ihr könnt das Gebet mit mir zusammen mit dem Wort, das Jesus gelehrt hat, dann abschliessen. Barmherziger Gott, es gibt Erfahrungen in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, ich sei das Opfer. Ohnmächtig ausgenützt, anderen ausgeliefert. Dann werde ich tauben. Tauben bin ich auf die anderen, auf das, was mir angetan wurde. Und ich bekomme Angst. Was wird aus mir? Wo bleibe ich? Wo meine Wünsche? Gott, gib mir Kraft, den anderen, dem zu widerstehen, wo mich zu Boden machen will. Gott, es gibt Erfahrungen in meinem Leben, da mache ich mich selber zum Opfer. Frage nicht danach, welche Kraft und welche Möglichkeiten das ich habe. Frage nicht nach dem, was ich danach plange. Da habe ich das Gefühl, ich müsse das opfern, was ich eigentlich gar nicht geben kann. Da schaue ich gar nicht mehr auf das, was mir gut tut. Ich habe zu viel gemacht, habe das Beste gegeben und habe nur Gleichgültigkeit geerntet. Gott, gib mir Kraft, auf mich selber zu schauen, schenk mir den Mut, dass ich bitten kann und die Leute, die zu mir schauen. Gott, es gibt Erfahrungen in meinem Leben, da mache ich andere zu Opfer von meinen Plänen. Da schaue ich weder nach links noch nach rechts, bin unaufmerksam und ungeduldig, lange in die und tue es ausnützen, dass sie nicht Nein sagen können. Gott, gib mir den Blick, der die Würde der Menschen sieht. Wir bitten dich, Gott, mit den Worten, die Jesus gelehrt hat, um ein gutes Leben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind schon fast am Ende dieser Internetpredigt. Ich hoffe, dass es nicht gerade kostisch war, wo euch zu fest auf den Magen schlägt, sondern es euch an eurer Seele gut hat da und ihr einen guten Sonntag habt. An dieser Stelle danke ich dem Künstler mit dem Kabu-Schalterli, Bruno Rötlisberger, der die Predigt überhaupt möglich gemacht hat. Wie es sich gehört, will ich euch auch heute den Segen von Gott mit auf euren Weg geben. Herr, du bist das Brot des Lebens. Sättige uns. Herr, du bist das Licht unseres Lebens. Leuchte uns. Herr, du bist die Hoffnung unseres Lebens. Tröste uns. Herr, du bist Anfang und Ende unseres Lebens. Segne uns. Amen.